7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode 7 Tage Märkte, dem Wochenausblick der Börsenzeitung. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und zusammen schauen wir dieses Mal auf die Themen in der Kalenderwoche 29. Da legt unter anderem die genossenschaftliche Finanzgruppe neue Zahlen vor. Der Verband der chemischen Industrie gibt den Ausblick für die Branche ab und die US-Banken, die starten in ihre Bilanzsaison. Zunächst aber schauen wir auf ein Unternehmen, was in diesen Tagen für einigen Gesprächsstoff gesorgt hat. Dafür ist mein Kollege Franz Kongbui bei mir. Hallo Franz.
Hallo Sabine.
Franz, wir müssen über Daimler Truck sprechen. Die hatten einen Kapitalmarkttag in den USA und haben große Pläne angekündigt für die kommenden Jahre. Gleichzeitig, was für einiges an Unruhe sorgt, wurde aber auch ein Stellenabbau angekündigt. Was steckt denn da dahinter?
Ja, Daimler Truck will bis 2030 effizienter wachsen, die Marge im Kerngeschäft auf über 12% steigern und den freien Cashflow im Industriegeschäft um 50% erhöhen. Und um das zu erreichen, sollen mehr als 1 Milliarde Euro eingespart werden. Und wie du gesagt hast, das beinhaltet auch den Abbau von 5000 Stellen in Deutschland.
Jetzt hat sich der Betriebsrat davon ziemlich überrumpelt gezeigt. Man hat ja oft Fälle, wo es im Vorfeld eine Einigung gab. War das hier offenbar nicht so?
Nee, offenbar nicht oder zumindest nicht in dieser Klarheit. Der Betriebsrat hatte Maßnahmen zur Effizienzsteigerung mitgetragen, soweit so gut, aber laut eigener Aussage nie einer konkreten Zahl von abzubauenden Stellen zugestimmt. Und die jetzt genannte Zahl sei wohl eher ein Signal an den Kapitalmarkt und nicht das Ergebnis finaler Verhandlungen.
Jetzt wurde ja neben dem Sparkurs auch angekündigt, dass es Verlagerungen geben soll. Was muss man sich denn darunter vorstellen?
Ja, über 20% des europäischen Lkw-Produktionsvolumens, die sollen in Länder mit Kostenvorteilen verlagert werden. Pro Lkw will Daimler Truck dort rund 3.000 Euro sparen. Wörth, hier in Deutschland, bleibt aber laut Betriebsrat Volumenstandort. Stellen sollen nur durch natürliche Fluktuation abgebaut werden.
Jetzt setzt Daimler Truck ja zugleich auf Wachstum. Welche Treiber sind denn da die wichtigsten?
Ja, da heißt es, es sind 5 Säulen. Effizientere Skalierung, zum Beispiel durch die Fusion von Mitsubishi, Fuso und Hino. Ein Ausbau des Servicegeschäfts, schlankere Organisation, die Verlagerung von Produktion und technologische Fokussierung. Auch ein Aktienrückkaufprogramm von 2 Milliarden Euro wurde angekündigt und das zielt ja ganz klar auf Aktionärsrendite.
Jetzt kann man schlecht über Daimler Truck und die Automotive-Branche sprechen, ohne auf die Geopolitik zu kommen. Das leidige Thema Strafzölle, die generelle Situation in den USA. Was hat denn Daimler Truck da für eine Strategie? Wie sehr belastet das?
Das belastet massiv. In den USA trifft Daimler Truck aktuell Unsicherheit durch Trumps Zölle auf Stahl und Aluminium sowie auch die drohenden sektorspezifischen Abgaben. Und die Nachfrage nach emissionsfreien Lkw ist sehr verhalten, erzeugt hohe Kosten. Es gibt eine schwache Ladeinfrastruktur und politische Unsicherheit und all das bremst das Wachstum in Nordamerika deutlich aus. Die nächsten Monate dürften also spannend bleiben. Das Unternehmen will ja wachsen, profitabler werden und technologisch vorne mitspielen. Aber es geht ja nicht ohne Einschnitte und dabei wird jetzt entscheidend sein, wie glaubwürdig das Management diesen Weg moderiert, zum Beispiel auch mit dem Betriebsrat, gerade auch im Umgang mit den Beschäftigten.
Da wird man wahrscheinlich noch ein bisschen was von hören in den nächsten Tagen und Wochen. Franz, wir sprechen gleich noch weiter. Jetzt wenden wir uns aber erst einmal der Wall Street zu. Von Dienstag an startet die Quartalssaison für die großen US-Banken und unser Mann vor Ort ist Alex Wehnert, Korrespondent der Börsenzeitung in New York. Hallo Alex, schön, dass du dabei bist.
Hi Sabine, freut mich wieder dabei zu sein.
Alex, in wenigen Tagen öffnen die großen US-Banken die Bücher. Es geht ums zweite Quartal. Wir haben ja vor einigen Wochen schon mal darüber gesprochen, dass man an der Wall Street sich positive Impulse erhofft von Donald Trump und der von ihm angekündigten Deregulierung. Wie sieht's denn aus? Wird diese Hoffnung erfüllt für die Banken?
Ja, wie politisch die Regulierung oder Deregulierung jetzt ist, das ist ziemlich umstritten an der Wall Street. Allerdings, wenn man es faktisch betrachtet, muss man schon zur Kenntnis nehmen, dass die führenden Banken in den USA von einer wesentlich entspannteren Regulierung profitieren. Die Fed hat da ja jüngst Ende Juni einen ziemlich kontrovers diskutierten Plan zur Aufweichung von Kapitalvorgaben vorgestellt. Die ist nun in die 60-tägige Marktkonsultation gegangen. Da geht es um die Mindestquote für das Tier-1-Kapital, das Banken und insbesondere die systemisch wichtigen gegen ihre bilanziellen und außerbilanziellen Fremdmittel vorhalten müssen. Also das ist die sogenannte Enhanced Supplementary Leverage Ratio, gerne mit ESLR oder eben dann auch nur mit SLR abgekürzt. Und die soll nun je nach Risikoprofil des Geldhauses gewichtet auf 3,5 bis 4,5% fallen. Bisher ist für die Dachholdings hinter den Banken ein Standard von 5% gültig und für die Tochtergesellschaften, die tatsächlich die Einlagen verwahren, 6%. Das Ganze soll jetzt mehr, ja, also einerseits soll es risikogewichtet sein, was es vorher nicht war, und soll jetzt mehr als so eine Art Puffer wirken, statt als eine harte Warnschwelle, die dann sozusagen Beschränkungen bei der Kreditvergabe triggert. Dadurch soll es für Banken möglich werden, mehr Treasuries zu zeichnen. Und ja, unsere Zuhörer und Leser haben ja auch die Volatilität am US-Anleihemarkt in den vergangenen Monaten verfolgt. Gerade da soll es den Banken eben möglich werden, dann auch als Stabilisator zu wirken.
Das heißt ja, diese Quoten gehen dann deutlich runter, wenn dieser Vorschlag so durchgeht. Was ist denn aus dem Markt bislang zu diesem Ansatz zu hören? Gibt es da schon Stimmen?
Ja, die Wall Street wird natürlich sich nie gegen Deregulierung wehren. Und ja, Vertreter der größten Geldhäuser haben ja auch vorher ganz stark gegen ursprüngliche Pläne lobbyiert nach der Regionalbankenkrise 2023 und mit der geplanten Einführung und Umsetzung von Basel III in den USA die Kapitalquoten deutlich hochzuschrauben. Das war ja noch vor 2 Jahren ziemlich stark auf der Agenda. Deswegen, ja, John Waldron zum Beispiel, Präsident und COO von Goldman, einer der führenden Investmentbanken, ist offensichtlich Freund von weniger Regulierung. Kollegen von internationalen Medien und ich, wir haben ihn vergangene Woche in New York getroffen und da hat er eben betont, dass es global jetzt ein guter Zeitpunkt sei, Freiräume für Banken zu schaffen, damit sie eben, wie angesprochen, die Kapazitäten zur Kreditvergabe an die Gesamtwirtschaft ausspielen können. Da hat er sich berufen auf Megatrends, eben insbesondere künstliche Intelligenz, ja, in den Ausbau von Rechenzentren und der zugehörigen Infrastruktur, aber eben auch physischer Infrastruktur und auch der Nachhaltigkeitstrend immer noch, also der Wandel hin zu einer dekarbonisierten Wirtschaft. Der beansprucht eben enorme Mengen an Kapital, sagt er, und die müssten eben aus der privaten Hand fließen, denn ja, die Haushalte vieler Nationalstaaten seien stark angespannt, auch insbesondere nach Corona und den Fiskalstimuli, den Schuldenfinanzierten, die die Regierungen da auf den Weg bringen mussten.
Das ist ja dann gesamtgesellschaftlich durchaus wünschenswert, aber setzt ja voraus, dass auch wirklich die Banken den Freiraum, der ihnen durch die Regulierung entsteht, nutzen, um eben die Kapitalströme in Investitionen für Infrastruktur oder künstliche Intelligenz auch hinzulenken. Wie realistisch ist das denn, dass das Geld wirklich in diese Kanäle fließt und nicht anderweitig abbiegt?
Ja, meine persönliche Meinung dazu ist, das ist nicht besonders realistisch und es gibt auch prominente Skeptiker wie den ehemaligen Fed-Vize Michael Barr, der ist ja im Februar von seinem Posten, wo er für Bankenaufsicht zuständig war, abgetreten, ist jetzt ja normaler Notenbankgouverneur, kann man sagen. Und der sagt eben, die Banken würden überschüssiges Kapital eben vor allem im großen Stil an ihre Aktionäre zurückführen und die eigenen Anteilsscheine aufpolieren. Ja, das hat man jetzt auch gerade erst gesehen. Das hat man immer wieder nach vergangenen Bankenstresstests sehr fett gesehen. Und eben jetzt auch gerade wieder. Die 22 größten Geldhäuser der USA haben den ersten Stresstest unter Michelle Bowman, das ist Michael Barrs Nachfolgerin in der Bankenaufsicht, problemlos gemeistert. Und darauf haben Goldman und Bank of America und auch andere große Häuser bereits kräftige Dividendenerhöhungen verkündet. JP Morgan hat darüber hinaus das Aktienrückkaufprogramm kräftig aufgestockt um 50 Milliarden Dollar. Morgan Stanley immerhin um 20 Milliarden Dollar. Also da sieht man schon, dass wenn vom Regulator positive Signale kommen, wenn zum Beispiel so ein Stresstest auch problemlos überstanden wird, da muss man eben sagen, sind sich auch viele Experten einig, dass der eben in diesem Jahr unter besonders lockeren Bedingungen stattgefunden hat, dann ist klar, dann werden die freien Mittel, dann werden liquide Mittel eben sehr, sehr gerne in solche Maßnahmen zum Aufpolieren der eigenen Aktien gesteckt.
Jetzt ist ja auch Regulierung als solches kein Selbstzweck. Es soll ja immer auch dazu dienen, die Stabilität einer Bank und ihrer Geschäfte sicherzustellen. Man könnte ja auch die Sorge haben, wenn man jetzt zum Beispiel diese Kapitalmindestquoten senkt, dass das vielleicht auch negative Folgen haben könnte. Wie sieht das denn der Markt? Gibt es da auch negative Auswirkungen oder mögliche negative Folgen dieser Lockerung?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde da auch ganz, ganz skeptisch drauf schauen. Die Banken haben ja in den vergangenen Jahren eigentlich im Streben nach höheren Renditen und im Streben danach auch ihre Nettozinsmargen, ihre Profitabilität zu stützen, sich in deutlich riskantere Geschäftsfelder vorgewagt, machen deutlich mehr Geschäft mit anderen Intermediären ohne Einlagengeschäft, also eine sehr intransparente, schwach regulierte Ecke des Marktes. Auch der Markt für Collateralized Loan Obligations und Asset-Backed Securities boomt, also 17 Jahre nach der Finanzkrise wieder. Und da kann man, denke ich, schon durchaus die Sorge haben, dass die Stabilität im Sektor abnimmt. Die Meinung habe ich nicht exklusiv. Michael Barr, der angesprochene ehemalige FED-Vize, hat eben auch schon davor gewarnt, dass infolge dieser regulatorischen Lockerung dieses risikofreudige Verhalten sich weiter beschleunigt und dann auch ein Großbankenkollaps irgendwann wahrscheinlicher wird. Wir haben ja schon vorhin kurz die Regionalbankenkrise 2023 anklingen lassen. Da kam es binnen knapp 2 Monaten zu 3 der 4 größten Bankzusammenbrüche der US-Geschichte. Und das waren eben ja mittelgroße Häuser im absoluten Vergleich. Michael Barr hat dann eben schon die Befürchtung, dass es vielleicht auch mal einen der ganz Großen treffen könnte in Zukunft.
Lass uns vielleicht zum Abschluss noch mal einen kurzen Blick werfen auf das Thema Gewerbeimmobilienkredite. Das war ja auch was, wo mit Sorge drauf geschaut wurde. Jetzt zuletzt, nachdem da der Höchststand im dritten Quartal 2024 war, bei Zahlungsverzügen ist es wieder ein bisschen entspannter geworden. Aber auch da gibt es schon Stimmen, die sagen, man sollte sich nicht allzu entspannt zurücklehnen, oder? Wie ist da gerade die Lage?
Ja, also es sieht nach Erholung aus, aber einige Stimmen unken da schon, es sieht eben nur so aus. Du hast den Höchststand angesprochen beim Anteil der Zahlungsverzüge im vergangenen Jahr. Und da sind die Quoten runtergekommen. Nur gibt es eben auch Analysten, die tief in FDIC-Daten der Einlagensicherung eintauchen und sagen, na, da arbeiten die Banken eben schon auch mit einigen Kniffen. Und die, ja, vor allem die größten US-Geldhäuser haben da, passen da sehr schnell ihre Darlehenskonditionen an, senken also, ja, lockern die Kreditbedingungen für bestehende Kredite. Wenn ich die weit genug lockere oder wenn ich hier die Verpflichtungen weit genug senke, dann können sich natürlich auch wieder mehr Schuldner die Rückzahlung leisten. Dann geht also der Anteil der im Verzug befindlichen Kredite zurück. Aber da muss man eben sagen, dass dann das Problem ist, wenn sich die Kreditkonditionen weiter eintrüben, dann verschiebt man eben einen Anstieg der Rate der Zahlungsverzüge nur, beziehungsweise am Ende verschiebt man auch Kreditausfälle nur.
Das ist so ein bisschen das Prinzip, wenn ich die Latte weit genug runterlege, dann kommen auch alle über die Hürde drüber. Aber genau, das Problem verzögert sich eher in die Zukunft. Das dürfte also auch ein Feld sein, dass man bei der Vorlage der Quartalszahlen mal kritisch beäugen und hinterfragen dürfte, nehme ich an.
Absolut. Da geht es tatsächlich um keine kleinen Summen und da gehe ich schon davon aus, dass es sich lohnen dürfte, da mal ein bisschen genauer in die Bankbilanzen reinzugucken. Das sagt auch Greg Hurtridge von Nomura, der da vom japanischen Finanzdienstleister, der da als Leiter für US-Bankenstrategie in New York zuständig ist. Wenn man sich auch mal die FDIC-Daten anschaut, dann haben US-Finanzinstitute im abgelaufenen Quartal Kredite im Umfang von 10,65 Milliarden Dollar von der Liste der Non-Performing Loans sozusagen runterbekommen durch die Maßnahmen, die wir angesprochen haben, durch Senkung der und Modifikation der Kreditbedingungen. Also da geht's schon um fast ein ganzes Prozent der Darlehensvolumina im Gewerbeimmobiliensegment. Und da ist der Anteil eben schon sehr, sehr kräftig geklettert seit Anfang 2023. Wir erinnern uns, Gewerbeimmobilien, das war ja auch ein Problem für die kollabierten Regionalbanken damals, insbesondere für die Signature Bank, das zweite Haus, was damals zusammengebrochen ist, die sehr, sehr großes Gewerbeimmobilienportfolio in New York hatte, sehr stark unter dem strukturellen Leerstand dann auch seit Corona gelitten hat. Und ja, man muss eben sagen, natürlich hat alles immer zwei Seiten und eine Anpassung der Kreditkonditionen kann ein effektives Mittel zum Portfolio-Management sein. Allerdings waren Analysten eben, dass das ganz schnell zu einer Einstiegsdroge wird, ja, so eine Bank dann zunehmend mehr Anpassungen irgendwie rechtfertigt, um mit eben der Begründung, wir managen unser Portfolio hier aktiv und effektiv. Und ja, dann irgendwann kommt so die Befürchtung, dann der große Knall.
Hoffen wir mal, dass der große Knall so schnell nicht kommt, aber es lohnt der Blick in die Details bei den Zahlen. Am Dienstag geht es los mit den Bilanzvorlagen bei den Wall Street Größen und der Mann, der für uns draufschaut, mit dem habe ich gerade gesprochen. Vielen Dank für die Einführung vorab. Das war Alex Wehnert, unser Korrespondent der Börsenzeitung in New York. Vielen Dank schon mal für den Blick vorab und du wirst für uns berichten. Danke dir schon mal.
Ja, danke dir. Hat wieder Spaß gemacht.
Wir gehen mal noch etwas näher auf zwei Termine ein, die die kommende Woche bringt. Franz, am Mittwoch, da blicken wir auf ein Schwergewicht im deutschen Finanzsystem, kann man sagen. Die genossenschaftliche Finanzgruppe, und zwar als gesamte Einheit. Die Genossen legen den konsolidierten Jahresabschluss für 2024 vor.
Genau. Der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, BVR, der umfasst über 670 Primärinstitute, die DZ-Bankgruppe und noch viele weitere Verbundunternehmen. Und da tut sich bekanntlich gerade einiges.
Ja, und wenn wir mal den Vergleichswert uns nochmal vor Augen führen, 2023, da hat die Gruppe nach IFRS einen Vorsteuergewinn von stolzen 14,4 Milliarden Euro hingelegt. Und das war mehr als 3,5 Mal so viel wie im Vorjahr.
Das stimmt und das ergibt auch eine ziemlich beeindruckende Bilanzsumme, nämlich rund 1,6 Billionen Euro. Das ist mehr als die Deutsche Bank, die bei etwa 1,4 Billionen Euro liegt.
Es gibt ja aber auch ein großes Aber. Bekanntlich gibt es einige Sorgenkinder im genossenschaftlichen Verbund. Zuletzt standen einige Institute im Fokus wegen ihrer finanziellen Schieflage.
Ja, zum Beispiel die Volksbank Düsseldorf-Neuss, die VR-Bank Bad Salzungen-Schmalkalden, die Raiffeisenbank im Hochtaunus und die Volksbank Dortmund-Nordwest. Alle vier gelten als sogenannte Stützungsfälle und die belasten die Sicherungseinrichtung des BVR. Und auch nicht mit einer Kleinigkeit. Der aktuelle Finanzbedarf zur Stabilisierung liegt bei rund 1,2 Milliarden Euro. Allein bei der VR-Bank Bad Salzungen-Schmalkalden hat sich das Volumen möglicher Garantien und Zuschüsse innerhalb kurzer Zeit verdoppelt von ursprünglich 280 auf 560 Millionen Euro.
Jetzt steht ja auch eine Reform der Sicherungssysteme im Raum. Die BVR-Präsidentin Maria Kolak hat vor kurzem im Interview bei der Börsenzeitung auch gesagt, eine Lehre aus diesen jüngsten Fällen sei eben, die Sicherungseinrichtungen benötigten in Zukunft deutlich mehr Eingriffsrechte. Was meint sie denn damit?
Ja, konkret soll das bedeuten, dass der BVR künftig früher und schärfer eingreifen können möchte, wenn sich bei einem Institut Probleme andeuten. Außerdem soll das Risikomanagement in der gesamten Gruppe verbessert werden, inklusive einem besseren Austausch mit Wirtschaftsprüfern und der DZ-Bank. Und das ist ja auch dringend nötig. Die Stützungsfälle sind für die ganze Gruppe ein Weckruf. Kolak hat im März sogar vor Selbstzufriedenheit gewarnt, obwohl die Primärinstitute 2024 ein Rekordvorsteuerergebnis von 9,5 Milliarden Euro abgeliefert haben.
Am Donnerstag wird es dann eine Halbjahrespressekonferenz des VCI geben. Das ist der Verband der chemischen Industrie. Und diese Branche, muss man sagen, hat schwere Zeiten hinter sich, aber sie schöpft so langsam wieder Hoffnung, oder Franz?
Ja, nach einem ziemlich düsteren Jahr scheint sich die Stimmung in der Chemieindustrie zumindest ein wenig aufzuhellen. Das zeigt auch der aktuelle Branchenindex des IFO-Instituts. Im Juni ist er von minus 16,2 auf minus 8,9 Punkte gestiegen. Das ist zwar noch nicht im Plus, aber ein Schritt in die richtige Richtung.
Das klingt aber so, als ob es vor allem die Erwartungen sind, die sich verbessern. Die aktuelle Lage wird ja weiterhin als nicht allzu positiv bewertet.
Ja, das stimmt. Das sieht man auch an dem, was der VCI am Donnerstag vorlegen will. Die Pressekonferenzeinladung klingt jedenfalls, sagen wir mal, eher verhalten.
Ja, das ist noch recht charmant formuliert. Da ist die Rede von Produktionsrückgängen im Vergleich zum Vorjahr, von kaum gefüllten Auftragsbüchern und auch von schleppender Nachfrage. Das klingt erstmal nicht so gut.
Nee, eine Wende ist da noch nicht in Sicht. Aber vielleicht, wie erwähnt, sowas wie ein vorsichtiger Hoffnungsschimmer. Denn viele in der Branche glauben, dass sich etwas bewegen könnte. Und ein Grund dafür ist die neue Bundesregierung. Ihre ersten wirtschaftspolitischen Maßnahmen haben offenbar für ein bisschen Aufbruchsstimmung gesorgt.
Ja, das ist ja zumindest mal ein ganz guter Ansatz. Die nachhaltige Trendwende, die steht allerdings noch zu beweisen, ne?
Ja, das stimmt. Bisher ist es eher ein Stimmungsumschwung als ein handfester Aufschwung. Trotzdem, wenn die Energiepreise wirklich weiter sinken und die Investitionspakete Wirkung zeigen, dann könnte das für die Chemiebranche der dringend benötigte Schub sein.
Auch in den nächsten Tagen gibt es außerdem einige weitere interessante Termine. Am Dienstag gibt es in Berlin eine gemeinsame Pressekonferenz des Bundesverbands Windenergie und des Verbands für den Energieanlagenbau VDMA Power Systems. Thema ist der Status des Windenergieausbaus in Deutschland. Am Mittwoch dann die schon erwähnte Pressekonferenz zum konsolidierten Jahresabschluss des Bundesverbands der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken in Berlin. Und die Federal Reserve veröffentlicht am Mittwoch in Washington das Beige-Book mit Daten zur US-Wirtschaftslage. Am Donnerstag dann, wie besprochen, die Halbjahrespressekonferenz des Verbands der chemischen Industrie hier bei uns in Frankfurt. Außerdem treffen sich am Donnerstag die G20-Finanzminister und Notenbankgouverneure in Südafrika. Das Treffen dauert bis zum Freitag. Die wichtigsten Nachrichten aus Unternehmen, Politik und Wirtschaft finden Sie immer unter börsen-zeitung.de. Da stehen auch die Links zu unseren Veranstaltungen und zu den Podcasts und alle Infos wie immer auch in den Shownotes zu dieser Episode. Das wird der Fahrplan für die kommende 29. Kalenderwoche. Der Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am Donnerstag um 17 Uhr. In den nächsten Tagen erwartet uns hoffentlich gutes Grillwetter und am Sonntag auch das Finale der hochumstrittenen Club-WM. Franz, für deine Bayern war es zumindest sportlich jetzt nicht so ein Erfolg, ne?
Nein, das lief überhaupt nicht gut im Nachhinein betrachtet. Und wir werden nach dem Finale dann mal schauen, wegen hochumstritten, ob das jetzt eine gute Veranstaltung war oder eben nicht. Ich neige eher zu Letzterem.
Ich offen gesagt auch, aber wir werden sehen. Ihnen auf jeden Fall alles Gute. Wir hören uns, wenn Sie mögen, am nächsten Freitag wieder. Um 7 Uhr sind wir wieder für Sie da. Wir freuen uns, wenn Sie mit dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut.
Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.